Es ist Gnade, Herr, wenn wir dein Wort aufschlagen, es verstehen zu dürfen. Es ist Gnade, wenn wir das, was wir verstanden haben, dann auch in unserem Leben anwenden. Leite unser Reden und unser Hören an diesem Morgen. Amen. Ja, das tolle Netz hier vorne, das erinnert an den Zusammenhang, in dem die heutige Predigt steht. Da waren Petrus und Andreas am See Genezareth und Johannes und Jakobus, und die haben nach dem großen Fischfang ihre Netze nochmal sauber gemacht, und dann haben sie sie hingelegt und alles verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Ja, fair miteinander umgehen. Ich habe heute ein ganz besonderes Thema dabei, und zwar fair umgehen als Christin, als Christ mit dem ewigen Leben der anderen. Das ist Thema, und das klingt jetzt, finde ich, ja, eigenartig, und deswegen möchte ich den Predigttext, nämlich das Gleichnis von den Arbeitern in Weinberg, auch in den biblischen Zusammenhang stellen. In den letzten Weg, nach diesen 3 Jahren, die Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus, die anderen Apostel und auch eine ganze Reihe von Frauen mit Jesus gegangen sind. Es ist kurz bevor sie und mit Jesus nach Jerusalem kommen. Und da klinken wir uns einmal ein. Es sind die 12 Apostel dabei, die anderen Jünger und Jüngerinnen, kurz vor Jericho auf dem Weg nach Jerusalem. Der letzte irdische Weg von Jesus nach Jerusalem. Neben den Aposteln, die wir mit Namen kennen, sind auch Frauen dabei. Und auch einige von ihnen kennen wir mit Namen: Maria Magdalena, zwei andere Frauen mit Namen Maria, Susanna und Johanna und Salome und noch weitere. Vermutlich auch Maria, die Mutter Jesu, denn sie wird ja dann bei der Kreuzigung auch dabei sein. Jetzt also kurz vor den entscheidenden Tagen in Jerusalem, jetzt geht es ums Ganze. Haben die Apostel, haben die Jüngerinnen und Jünger es schon verstanden, und die vielen anderen Menschen, die Jesus begegnet sind? Die Geschichte wird jetzt eingeblendet, immer wo ich es erzähle, dass man es mitlesen kann, weil ich natürlich bei so viel Geschichte einiges auslassen muss. Wenn wir jetzt also Seite 2 dazu nehmen. Da klinken wir uns ein. Da ist der junge Mann, der zu Jesus kommt und diese Frage stellt, von der wir uns wünschen würden, dass viele Menschen sie stellen. Er fragt nach dem ewigen Leben. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Eine ganz klare Ansage, das ist die richtige Frage, und vor allen Dingen, er fragt den Richtigen. Der junge Mann kümmert sich um sein ewiges Leben, und jetzt lasse ich die anderen Aspekte mal beiseite und sage, Jesus sagt ihm, halte die Gebote, und der junge Mann antwortet, ich habe die Gebote befolgt. Und Jesus lässt diese Antwort stehen, können wir uns ja nicht wirklich vorstellen, aber er lässt sie stehen. Aber es zeigt sich die richtige Frage, der Richtige, an den sie gerichtet wurde, aber der, der fragt, bekommt nicht die Antwort, die er erwartet. Jesus sagt zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, dann verkaufe alles, was du hast, gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Vor allem dieses Folge mir nach, das, denke ich, steht hier im Mittelpunkt. Wir kennen die Geschichte, der junge Mann geht traurig weg. Er hat ein großes Vermögen, das ist ihm, dies dann aufzugeben, das ist ihm dann doch zu viel wert. Jesus deckt hier den Irrtum ganz vieler Menschen auf an einem konkreten Beispiel. So plus minus die Gebote zu halten, da müsste ich doch vor Gott ganz gut dastehen. Aber es ist in Wirklichkeit ganz, ganz anders. So denkt der junge Mann, so denken vermutlich auch viele der Jünger. Und dann greift Jesus das auf, um ihnen zu erklären, da ist ein ganz großes Problem für alle Menschen. Das Wort vom Kamel, das durch ein Nadelöhr muss, macht es am Beispiel des Reichtums deutlich. Es gibt andere Themenbereiche in unserem Leben wie Macht und Sexualität und viele andere, auf die kann das auch gemünzt sein. Hier ist es der Reichtum, der viele Besitz, der zum Ersatzgott wird und zum Hindernis. Und die Jünger reagieren und da merken wir, dass sie noch nicht alles verstanden haben. Sie sind zutiefst bestürzt und verstehen es richtig, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Ihnen geht langsam auf, wenn Gott uns so behandeln würde, wie wir es verdient haben, dann gäbe es keine Rettung. Aber Gott will uns retten. Und Jesus macht sehr deutlich, bei Gott ist Rettung möglich, aber nur bei Gott. Und das wird im Verlauf der nächsten Begegnungen deutlich werden, dass es auch nur einen einzigen Weg zu dieser Rettung, zu diesem, bei Gott ist die Rettung der Menschen möglich, dass es nur einen einzigen Weg gibt. Petrus war ja nun auch mit dabei, war auch bestürzt. Im Paralleltext heißt, sie waren völlig außer sich und völlig entsetzt über diese Antwort von Jesus mit dem Kamel und dem Nadelöhr. Aber Petrus fängt sich bald wieder und besinnt sich auf das, was er einbringen kann und denkt sich, also wir haben da eigentlich gar keine schlechten Karten bei Jesus. Und forsch wie Petrus ist, er also jetzt ein anderer junger Mann sagt zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Das haben wir so gemacht. Und jetzt sehr forsch und sehr klar, was werden wir dafür bekommen? Also wie dem jungen Mann, dem Reichen, der diese Chance nicht ergriffen hat, ist es bei Petrus so, dass es auch ihm um sein eigenes ewiges Leben geht. Die Frage umfasst noch mehr als die des jungen Mannes, aber es gelten ja auch andere Voraussetzungen. Er fragt jetzt auch, was kriegen wir denn dafür? Und Jesus antwortet dreifach. Und das Entscheidende steht am Schluss, das ewige Leben. Aber auch schon in diesem Leben bekommt Petrus von dem, was er verlassen hat, hundertfach wieder. Und dann Petrus als einem der 12 Apostel gilt dann auch noch eine ganz unglaubliche Verheißung. Ihr 12 Apostel werdet dann einmal auf 12 Thronen sitzen, neben dem Menschensohn, also neben Jesus, wenn er auf seinem Thron sitzt. Jesus schließt seine Antwort an Petrus mit der Hinführung, sozusagen der Ankündigung des Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg. Und diese Aussage, die steht vor dem Gleichnis und sie steht am Ende des Gleichnisses. Also ganz wichtig, viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Darum wird es also im Gleichnis gehen. Und es ist ein Gleichnis vom Himmelreich. An diese Aussage, Erste, Letzte, Letzte, Erste, schließt es an, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer. Und jetzt hören wir diesen Predigttext im Zusammenhang. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in den Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal um 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus, fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns? Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Der Vergleichspunkt ist also eindeutig vorgegeben. Es geht um das Himmelreich, es geht um das ewige Leben. Wir nehmen das mal ganz einfach so, nicht zu sehr allegorisch, aber doch so ein bisschen einzelne Punkte auszulegen. Der Gutsbesitzer, das ist Gott. Die Arbeiter sind die Glaubenden. Die Arbeit im Weinberg ist ein Leben in der Nachfolge Jesu und der Lohn ist das ewige Leben. In der Welt des Gleichnisses, das ist voller Lohn, der Denar, der Tageslohn eines Arbeiters, von dem eine Familie damals einen Tag leben konnte. Und die Arbeiter am frühen Morgen, die gleich angestellt werden, sind froh, denn sie wissen, jetzt ist ausgesorgt für diesen Tag. Aber da gibt es noch andere, die sind noch nicht eingestellt. Der Gutsbesitzer kommt um 9 Uhr wieder und stellt die an, die nun da sind und bereit, mittags und nachmittags um 3 ebenso und schließlich noch um 5 Uhr. Die, die jetzt dort herumstehen, um 5 Uhr, kurz vor Toresschluss, die bekommen einen deutlichen Tadel zu hören. Aber auch sie dürfen noch im Weinberg mitarbeiten. Und was jetzt kommt, zeigt, dass es ein Gleichnis ist. Es geht nicht um die Gerechtigkeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Arbeitgeber können mit dem Ausgang der Geschichte nicht zufrieden sein. Für eine Stunde Arbeit den Lohn für 12 Stunden zahlen? Nein, das werden sie nicht machen. Und den Gewerkschaften kann die Geschichte auch ganz und gar nicht gefallen, nach dem Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Nein, es ist keine Geschichte über die Arbeitswelt, sondern über Gott und über das ewige Leben. Die, die um 5 und um 3 und mittags um 9 gekommen sind und auch die, die seit frühmorgens arbeiten, alle bekommen den vollen Lohn, das ewige Leben. Jesus macht deutlich, das ewige Leben ist Gnade, man kann es nicht verdienen. Man könnte es auch gar nicht verdienen, dazu ist der Preis viel zu hoch, den Jesus dann auch noch bald erklären wird. Jesus macht deutlich, Im Weinberg des Herrn arbeiten zu dürfen, das ist ein Privileg, ist Erfüllung, wenn es auch manchmal anders scheinen mag. Aber das ist ein erfülltes Leben. Es ist ein großes Vorrecht, im Weinberg des Herrn arbeiten zu dürfen, denn hier hat unser Leben Sinn und Ziel. Und wir sollen uns nicht ablenken lassen vom Blick auf die, die es scheinbar leichter und besser haben. Niemand hat es wirklich besser als der, der in der persönlichen Gemeinschaft mit Gott lebt. Und so warnt Jesus in diesem Gleichnis, eingerahmt von diesem Erste, Letzte, Letzte, Erste, vor der Undankbarkeit, damit die, die zu den Ersten gehört haben, nicht schließlich Letzte werden. Jesus macht es in dem Gleichnis eben sehr deutlich. Das ewige Leben ist Gnade. Die zuletzt Gekommenen bekommen sogar als Erste den Lohn im Gleichnis. Und das Gleichnis richtet sich damit auch sehr deutlich gegen das Sich-Vergleichen mit anderen. Die seit frühmorgens gearbeitet haben, beschweren sich beim Gutsbesitzer. Wir haben doch den ganzen Tag schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Wie können wir das verstehen, dass ein Christ so denken kann? Ich denke, einmal ein Blick auf das persönliche Leben. Manche leben von klein auf als Christen, als Christin. Andere kümmern sich fast ihr ganzes Leben lang nicht um Gott und seinen Anspruch auf ihr Leben. Aber kurz vor ihrem Tod wenden sie sich doch Gott zu. Gerade auch auf diesen Unterschied passt das Gleichnis. Jesus will uns sagen, es ist nie zu spät, sich für das Angebot Gottes zu entscheiden. Aber es wird einmal zu spät dafür sein, denn wir wissen ja nicht, ob wir noch Gelegenheit haben werden, uns für Gott zu entscheiden. Keiner kennt Tag und Stunde seines Todes. Also fällen wir bei Zeiten die Entscheidung für ein Leben mit Gott. Und wie gut, wenn wir diese Entscheidung früh im Leben gefällt haben, und nicht etwa kurz vor dem Ende unseres Lebens sagen müssen, jetzt habe ich es endlich doch noch ergriffen, aber die Bilanz meines Lebens heißt, ich habe die falschen Ziele verfolgt und das eigentliche Leben nicht gelebt. Aber ich bekomme doch das ewige Leben. Einen zweiten wichtigen Vergleichspunkt würde ich auch im Blick auf die weltweite Christenheit sehen. Manche Christen und Christinnen haben es vergleichsweise einfach, alles scheint gut zu laufen, es gibt kaum Schwierigkeiten. Wir haben vorhin gebetet, wie prima, dass wir in einem Land leben, wo man so Kinderfreizeiten machen kann, ohne alle Schwierigkeiten. In vielen Teilen der Welt ist die Kirche angesehen. Wenn man in der Kirche mitarbeitet, wird man geehrt. Manche bekommen sogar einen Orden. Aber in anderen Teilen der Welt werden Christen und Christinnen verfolgt. Es gibt Nachteile, wenn man sich in der Öffentlichkeit zu Jesus Christus bekennt. Ja, manchmal ist es lebensgefährlich. Und ich kann es gut verstehen, wenn diese Christen im Bild gesprochen zu uns sagen würden, wir haben den ganzen Tag in der brennenden Sonne uns abgerackert und ihr, wie einfach habt ihr es mit eurem Christ sein. Ich denke, auch auf diesen Zusammenhang will Jesus hinweisen. Und wir sollten dankbar sein, dass andere für uns diese Freiheit unseres Glaubens, diese Freiheit, die wir als Christinnen und Christen haben, erkämpft haben, auch in unserem Zusammenhang im Dritten Reich oder auch in der DDR. Und dann macht Jesus deutlich, warum aus denen, die morgens noch zu den Ersten gehört haben, die froh waren und dankbar, Letzte werden können. Der Gutsbesitzer spricht einen, der sich beschwert, direkt und persönlich an. Sagt zu ihm, mein Freund. Und der Gutsbesitzer macht hier deutlich, ich bin der entscheidet. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will. Und dann macht er ganz deutlich, ich tue dir kein Unrecht, du bekommst den vollen Lohn. Und dann, das wird in der Neuen Genfer Übersetzung wiedergegeben, bist du neidisch? Da steht wörtlich, ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Das sagt ja Jesus, wenn unser Auge Licht ist, dann ist alles Licht. Wenn es dunkel ist, finster, böse ist, dann ist alles böse. Ist dein Auge böse? Blickst du auf die anderen mit einem bösen Auge? Und hier geht es um das ewige Leben der anderen. Der morgens um 6 angefangen hat zu arbeiten, gönnt dem, der erst um 5 Uhr nachmittags angefangen hat, den Lohn nicht. Sein Blick auf das ewige Leben des anderen ist böse. Das Auge ist böse, das dem anderen das ewige Leben nicht gönnt. Und so, sagt Jesus, wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Die eigentlich die Ersten sind, vertauschen die Dankbarkeit für die Gnade Gottes mit einem Anspruch. Und damit hatte Jesus es ja immer wieder zu tun. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Gottes Güte und Gnade. Und das ist ja gerade die große Sünde der Pharisäer. Ihre Auflehnung gegen Gott, mit einem Anspruch gegenüber Gott, vor Gott zu treten. Gott, ich habe alle Gebote gehalten, ich habe so viel für dich getan. Jetzt musst du mich annehmen. Nein, aller Lohn ist Gnade, das ewige Leben ist Gnade. Jesus wünscht sich einen ganz anderen Blick auf das ewige Leben der anderen, den Blick nicht mit dem bösen Auge. Denn Jesus ist für das ewige Leben der Menschen gekommen. Und das kündigt er jetzt an, er wird leiden und sterben und auferstehen. Wenn wir da jetzt die Folie 11 dazu nehmen, also die Seite 11. Und er sagt also damit zunächst einmal, wie das gehen wird, dass Gott das Unmögliche möglich macht, nämlich durch sein Leiden, Sterben, seinen Tod, seine Auferstehung. Aber anscheinend haben auch die Jüngerinnen und Jünger diesen anderen Blick noch nicht gewonnen. Und jetzt gibt es eine ganz spannende Szene, da kommt die Mutter von Johannes und Jakobus. Also alles haben Johannes und Jakobus doch nicht zurückgelassen, denn offensichtlich ist ihre Mutter mit Jesus mitgezogen, ist eine dieser Frauen. An anderen Stellen, wo die Frauen erwähnt werden, da wird sie auch genannt und die Parallelstelle, die nennt sie dann die Mutter des Johannes und Jakobus, sodass wir wahrscheinlich auch ihren Namen wissen, Salome, und so nenne ich sie jetzt. Gegen das, was Salome jetzt für ihre Söhne bittet, war die Frage von Petrus ja eigentlich richtig diplomatisch. Im Gleichnis gönnt der eine dem anderen das ewige Leben nicht. Salome macht es im Blick auf das ewige Leben der anderen, jetzt in dem Fall ihrer Söhne, anders. Es reicht ihr noch nicht. Es reicht ihr nicht einmal diese ganz große Ankündigung für ihre Söhne, die ja bei diesen 12 mit dabei sind, die Johannes und Jakobus, ihr werdet in meinem Reich auf Thronen sitzen, sagt Jesus ihnen zu. Also eigentlich hätten die 12 Apostel, als sie das gehört haben, auf die Knie fallen müssen und jubeln und danken und Jesus loben, wir bekommen nicht nur das ewige Leben, Herr, es ist unglaublich, ganz unglaublich, wir dürfen im ewigen Leben neben dir, Herr, auf 12 Thronen sitzen. Mehr geht nicht, mehr ewiges Leben geht nicht. Aber für Salome und ihre Söhne Johannes und Jakobus ist das offensichtlich nicht genug. Erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich neben dir sitzen, der eine an der rechten Seite und der andere an der linken Seite. Jetzt verstehen wir natürlich, dass eine Mutter für ihre Söhne das Allerbeste will. Ja, aber Jesus, da müssen wir einfach mal uns klar machen, wie enttäuscht muss Jesus sein, dass kurz bevor er nach Jerusalem kommt, seine Jüngerinnen und Jünger noch so wenig verstanden haben. Und es ist eine unendliche Geduld und Gnade, dass er nicht sagt, also mit euch geht das doch nicht, ich suche mir noch andere, sondern dass er einfach weiter mit ihnen daran arbeitet, dass sie es verstehen. Seine Antwort ist klar, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Das ist, und dann erklärt er noch weiteres. Er redet die drei an, weil offensichtlich Petrus und Johannes und Jakobus offensichtlich mit dem einverstanden waren, was ihre Mutter da für sie erbeten hat. Ja, und jetzt geht noch weiter. Eigentlich müssten die anderen zehn sagen, okay, die haben es nicht verstanden, aber wir sind so glücklich und zufrieden, dass wir nicht nur das ewige Leben haben, sondern auf den 10 Thronen sitzen dürfen, die uns zugesagt sind. Nein, die 10 anderen gönnen wiederum den beiden den besonderen Platz im ewigen Leben, den sie jedenfalls fordern, auch nicht. Die anderen 10 Apostel ärgern sich über Johannes und Jakobus. Denken Sie, das haben die beiden nicht verdient? Denken Sie, das wollen sie uns, jedenfalls die Chance auf die Plätze links und rechts neben Jesus, wegnehmen? Alle 12 und Salome und all die anderen müssen lernen, dass alles Gnade ist, das ewige Leben, die Throne, auch der Lohn in diesem Leben für die Nachfolge Jesu. Jesus versucht es noch einmal wieder anders, es ihnen zu erklären. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Also sozusagen freiwillig nach unten rücken in der Stellung. Und wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Das ist die Berufung der Apostel. Und das ist die Berufung all derer, die dem Auftrag des Herrn folgen. Und der allergrößte und allerwichtigste Dienst, also dienen, heißt in diesem Zusammenhang, im Auftrag Jesu sich kümmern um das ewige Leben der anderen. Und dann erklärt Jesus, nachdem er gesagt hat, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Nachdem er gesagt hat, wie ist es möglich bei Gott, indem er leidet, stirbt und aufersteht. Und jetzt erklärt er, was da der Inhalt ist, wie das denn gehen kann. Jesus sagt, er selbst ist gekommen, um zu dienen und um sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das ist der Weg. Nur so wird aus diesem Unmöglich bei Menschen ein Möglich bei Gott. Nur so wird die eigentlich unmögliche Erlösung der Menschen möglich, indem Jesus sein Leben als Lösegeld hingibt. Es geht um die Erlösung, es geht um das ewige Leben der anderen. Und das ist die große Berufung der Christinnen und Christen, den anderen zu dienen, damit sie das ewige Leben gewinnen. Das ist die Berufung zum missionarischen Leben. Jesus zu fragen, wie kann ich mithelfen, dass die anderen das ewige Leben bekommen? Ich gönne den anderen nicht nur das ewige Leben. Sondern ich schaue darauf mit einem hellen, klaren, guten Auge und wünsche es mir, dass die anderen das ewige Leben gewinnen. Ich setze ganz viel dafür ein, dass sie das ewige Leben bekommen. Ich folge dem Missionsauftrag und bringe den anderen die Botschaft, wie sie durch den Glauben an Jesus das ewige Leben gewinnen können. Das ist ein Hauptinhalt des Christseins. Im Christsein geht es um das ewige Leben der anderen. Amen. Wir beten: Herr Jesus, gib mir diesen Blick auf meine Mitmenschen mit einem guten, hellen Auge, nicht nur ihnen das ewige Leben, das du ihnen geben kannst, zu gönnen, sondern daran mitzuwirken, dass sie es auch bekommen, dass sie dein Evangelium hören und gerettet werden. Schenke mir diesen Rettersinn, diesen Blick für das ewige Leben der anderen. Amen.